geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
Esther Bejarano, KZ-Überlebende und Antifaschistin, geboren am 15. Dezember 1924 im Saarland, gestorben am 10. Juli 2021 in Hamburg. Sie wurde 96 Jahre alt. Esther Bejarano wurde 1943 von den Nazis ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht. Dort spielte sie in einem Mädchenorchester und konnte somit überleben. Zeit ihres Lebens kämpfte sie gegen Hass, gegen Rechts- und Ausländerfeindlichkeit, gegen den Faschismus und Neofaschismus. Über ihr bewegendes Leben spreche ich jetzt mit Helga Obens, die stellvertretende Vorsitzende des Auschwitz-Komitees in der Bundesrepublik Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Obens.
Guten Tag.
Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Wir wollen mit Respekt und mit Zuneigung an dieses Leben erinnern, das sich nun dem Ende auf Erden geneigt hat. Vor wenigen Tagen gab es die Trauerfeier auf dem jüdischen Friedhof in Ohlsdorf. Was können Sie, liebe Frau Obens, die Sie 40 Jahre lang Esther Bejarano gekannt haben und eine Weggefährtin sind und waren, was können Sie über Ihre Herkunft, über Ihre erste Lebensjahre sagen, bevor dann schließlich erst einmal die Deportation kam?
Esther Bejarano sagte immer, ich hatte eine glückliche Kindheit. Ich hatte eine unbeschwerte Kindheit als drittes, eigentlich viertes Kind, der eine Bruder war gestorben, in einer jüdischen Familie. Der Vater war Kantor, das Haus war voller Musik, die Kinder fröhlich. Esther war immer ein kleiner Mensch, bis 1,47 war sie ja, als sie erwachsen war. Und sie war voller Schelm, hatte einen Schelm im Nacken, wie man so sagen würde, machte Musik und hatte im Saarland ja auch erst recht spät die Grausamkeiten der Nazis erlebt, weil dort ja durch die Abstimmung dann erst die Nazis später als in den anderen deutschen Ländern jetzt an die Macht kamen.
Aber tödlich ernst wurde es dann für Sie und die Familie ja. Im Jahr 43 oder auch schon eher?
Oh ja, die Familie wurde auseinandergerissen. Der Vater und die Mutter versuchten verzweifelt, die Kinder zunächst in Sicherheit zu bringen. Der Vater hatte natürlich als jemand, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, als Soldat und auch da sogar stark verwundet wurde mit Medaillen und Auszeichnungen, hatte er natürlich wie so viele jüdische Menschen gar keine Angst, dass man ihm was tun würde.
Das nützt ihm aber nichts.
Er war ja Invalide, er war ja Deutscher, er fühlte auch so. Er war jemand, der nicht glauben konnte, dass diese Nachbarn, die er ganz anders kennengelernt hatte, dann ihn aussortieren würden. Und er hat versucht, dann wenigstens für seine älteren Kinder einen Ort zu finden, an dem sie sicher waren. Das ist ihm gelungen bei der älteren Tochter, der älteren Tochter Tosca, mit dem wunderschönen Namen Tosca, die konnte nach Palästina gehen und hat da einen Ort gefunden und hat dort überlebt. Und der Sohn Gerhard, man höre auch, wie man zum deutschen Namen schätzte in der Familie, Gerhard ist in die USA gegangen und hat verzweifelt versucht, für die Kinder ein Reisevisa zu bekommen. Also für die ganze Familie, es ist ihm nicht gelungen. Er ist später als amerikanischer Soldat zurückgekommen. Das für die jüngere Schwester Ruth wurde versucht, sie wenigstens nach Holland zu bringen. Sie ist also nach Holland gegangen und hat da ihren Lebensunterhalt irgendwo als Hausarbeitende verdient, um irgendwie zu überleben. Hat einen ungarischen Juden da noch geheiratet. Das muss eine wunderschöne Frau gewesen sein, übrigens, die Ruth. Und Ruth und ihr ungarischer Mann wurden ermordet. Lange hat Esther gedacht, dass es auf dem Weg in der Schweiz passiert sei. Denn Ruth und ihr Mann hatten versucht, in die Schweiz zu emigrieren. Die Schweiz hat sie abgewiesen. Und später dann haben die Deutschen beide wieder zurückgeschickt nach Holland. Die Schwester Ruth, das hat Esther spät erfahren, ist dann ein knappes Jahr, bevor Esther nach Auschwitz gebracht wurde, in Auschwitz im Dezember 1942 umgebracht worden.
Kommen wir nochmal in das Jahr 43 dann weiter, wo dann also Esther selber in dieses KZ gekommen ist nach Auschwitz. Was ist Ihnen wichtig, da auch mitzuteilen jetzt für die Hörerinnen und Hörer? Sie hat natürlich überleben können, weil sie in dem Mädchenorchester war. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Esther hat ja eigentlich kein Akkordeon spielen können. Das ist ja so, sie hatte diese Chuzpe. Sie hatte auch den Willen, sie hatte den Willen zu überleben und es wurde ja, es war nur ein Akkordeon, das zu besetzen war in dem neuen Mädchenorchester von der polnischen Dirigentin Tschaikowska, die auf die Esther sie hatte große Zuneigung zu ihr. Und sie hat dann vorgespielt, eben dieses Lied, was Esther Bejarano jetzt seit 2 oder 3 Jahren auch mal gesungen hat. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. Mhm. Also wenn sie das jetzt so gesungen hat, blieb den Menschen, die das vorgesungen haben, das Wort, der Atem im Halse stecken. Und es war so ein Moment, wo man sagt, so ein Lied, eigentlich ja leicht und seicht, es hat ihr aber das Leben gerettet, weil sie musikalisch war, weil sie die Melodie sofort intonieren konnte und gleich die richtigen Knöpfe am Akkordeon fand. Und das ist etwas, was eben auch ihrer großen Musikalität aus einer Familie von Kantoren, die Familie Löwy, muss man dazu sagen, war das, die ihr wirklich geholfen hat.
Das heißt, das Lied wurde immer dann gespielt, wenn die Menschen aus den Waggons dann sozusagen in das Lager geprügelt wurden oder hineingehen mussten.
Das war so, insbesondere erinnerte sich Esther an diese Zeiten, als die ungarischen Jüdinnen und Juden nach Auschwitz gebracht wurden. Sie fuhren in normalen Personenzügen häufig und wurden gleich ins Gas gebracht. Und das war etwas, was Esther nie überwinden konnte. Sie sagt, wir haben gespielt und die Leute haben von uns geglaubt, wo Musik ist, kann es ja nicht so schlimm werden, hat sie immer gesagt. Das war so ein Moment, wo sie aufhören wollten zu spielen, alle diese jungen Frauen im Mädchenorchester, aber sie wussten natürlich, dass das dann ihr eigener Tod wäre und den anderen auch wenig geholfen hätte. Aber dieser Moment, dass man mit Musik vorgaukelt, gerettet zu sein, und das hat sie, dieser Missbrauch von Musik, das hat sie unglaublich angefasst und das hat sie nie vergessen und nie verwunden.
Wie hat sie es denn selber geschafft, als Häftling sozusagen, da in diesem Vernichtungslager zu überleben? Dort war auch war ja der sogenannte Henker von Auschwitz, Herr Moll, tätig, ist ja vielleicht nur ein abwertendes.
Ja, ist ein aufwertendes.
Ein aufwertendes
noch,
Wort. Ne?
Ja.
Aber er hat sich auch in einer Situation sogar mal, kann man das sagen, vielleicht vor dem Tod bewahrt? Oder?
Ja, könnte man vielleicht so sagen. Esther Bejarano hatte Typhus und es war der grassierte, der Typhus. Und man war als Häftling in Auschwitz quasi tot, wenn man Typhus bekam, weil die Behandlung von gerade jüdischen Häftlingen war nicht vorgesehen. Es gab auch keine Medizin. Und als dann aber Esther fehlte im Orchester und Herr Moll war ein Musikliebhaber, ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, er war Musikliebhaber und liebte das Spiel des Orchesters und Esther war ihm aufgefallen. Dann hat er nachgefragt, es wurde ihm gesagt, ja, die ist krank und so weiter. Dann hat er darauf gedrungen, dass sie in der Baracke für Nichtjüdinnen und Juden behandelt wurde und auch medizinisch richtig versorgt wurde und man ihr entsprechend Medikamente gab und sie hat es so durch den Moll überlebt. Daran ranken sich noch später andere Geschichten, in die sie bis heute verfolgen. Aber in diesem Moment hat dieser furchtbare Schlechter, der auf die Häftlinge Hunde hetzte und also es, dem man für der Unfassbares und Unsagbares getan hat. Dass er als
Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt wurde, ja, muss man noch da ergänzend dazu sagen.
Genau.
Sie hat aber auch ein kleines Netzwerk dort in diesem schlimmen Vernichtungslager haben können, mit anderen aus dem Orchester und anderen Jüdinnen vielleicht. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, sie hat ja in dem Vorbereitungslager in Neuendorf und in der Hachschara in Ahrensdorf hat sie Freundinnen gehabt, die eigentlich ja gemeinsam nach Palästina gehen wollten, die sich vorbereitet hatten, gemeinsam arbeitend, wie es so damals war, und durch Garten und landwirtschaftliche Arbeit zu lernen, um so in Palästina überleben zu können. Und mit diesen Freundinnen zusammen ist sie auch dann deportiert worden vom Hamburger Bahnhof in Berlin. Das ist auch so eine Geschichte, die so zu Herzen geht. Aber ich habe mal in Israel einen ihrer Freunde kennengelernt. Die waren ja eine Jugendgruppe. Es waren Jungs und Mädchen gemeinsam sozusagen, junge Leute. Und Eli, der immer noch lebt in Israel, lange Zeit hat er in Jerusalem gelebt. Die beiden haben da auf diesem Stroh am 20. April 1943, und dieser Tag wird einem manchem bekannt vorkommen hier, haben sie gelegen und sind sie nach Auschwitz deportiert worden. Und sie haben beide überlebt, und nicht nur sie, sondern auch die Notenschreiberin von Auschwitz. Es sind viele junge deutsche Frauen dabei gewesen, die überlebt haben. Viele, naja, es waren 5 oder 6. Diese Freundin hat sie später auch getroffen. Wir waren mal in einem Kibbutz in Israel, wo noch einige aus dieser Gruppe zusammen waren. Und ja, sie hat es sehr gefreut. 2008 hat sie die Leute zuletzt gesehen.
Nun machen wir einen Sprung in der Zeitgeschichte zum Kriegsende, 8. Mai, Tag der Befreiung 1945. Da gibt es ja auch eine Geschichte über Sie mit dem brennenden Hitlerbild. Vielleicht mögen Sie dazu was erzählen.
Ja, auch das war wieder auf diesem Todesmarsch durch Mecklenburg, heute Mecklenburg, hatte Esther gemeinsam mit den Freundinnen gehört, dass ein SS-Mann zu dem anderen sagte, jetzt dürfen wir nicht mehr schießen. Und die waren natürlich, sofort war klar, hier sind die Amerikaner oder Sowjets in der Nähe, also sie dürfen nicht mehr schießen. Und sie haben dann mit 5 Frauen beschlossen, wir legen uns jetzt irgendwo hin, wir verschwinden. Wir machen die Biege, würde ich mal sagen. Wir verstecken uns hinter einem Baum, das haben sie getan, und sind dann auf Irrwegen nach Lübz gekommen. Dahin hat sie allerdings ein amerikanischer Panzer gefahren, ein Panzerfahrer hat ihre Nummern, ihre Eintätowierungen auf den Armen gesehen, und sie wurden nach Haus gefahren. Also nach Lübz gefahren. Es war so, dass dieser Moment, als sie dann in Lübz saßen und sogar irgendwo gemeinsam gegessen haben, als dann die russischen Panzer noch ankamen und dieses Gemeinsame war, es war der 3. Mai 1945, diese gemeinsame Freude war zwischen den Alliierten, damals also den sowjetischen Soldaten und den amerikanischen Soldaten, die haben sich, Esther sagte immer, geherzt und geküsst, das war so ihre Ausdrucksweise, wie sie sich in die Arme gefallen sind und so froh waren, dass der Krieg zu Ende war. Ein amerikanischer Soldat hat Esther ein Akkordeon besorgt, nachdem er geführt hatte, wer er ist. Und ein russischer Soldat oder mehrere russische Soldaten haben Hitlerbilder aus den Häusern geholt. Dann haben sie dieses Hitlerbild angezündet und haben um dieses Feuer getanzt. So geradezu archaisch, dieses Gefühl. Und diesen Moment hätte Esther Bejarano so gerne in diesem Jahr, eigentlich schon im vergangenen Jahr, wieder erlebt. Wir hatten das organisiert mit den Brandenburger Gedenkstätten. Es wäre wunderbar gewesen, aber Corona hat das jetzt verhindert.
Aber sie hat dann ja trotzdem gefordert, was heißt trotzdem? Sie hat gefordert, dass der 8. Mai dann als Tag der Befreiung zu einem staatlichen Feiertag erklärt wird. Vielleicht bleibt das als Aufgabe auch für die künftige Generation. ja, für die Gegenwart notwendig.
Ja, es sagt ja, man sagt ja immer, Deutsche dürfen diesen Tag nicht feiern. Mhm. Es ist ja der Tag der Niederlage für Deutsche. Mhm. Esther Bejarano ist und war auch Deutsche. Mhm. Und man muss so sehen, diese Geschichte zusammenzubringen mit ihrem erklärten Ziel, aufzuklären und diese Verbindung auch herzustellen zwischen denen, die Opfer und denen, die Täter waren. Wohlgemerkt, Esther hat nie verziehen. Nichts. Gar nichts. Und auch nie vergessen. Aber sie hat immer gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass solche Verbrechen und solche Gleichgültigkeit bei denen, die das gewusst haben, nie wieder passiert. Und das war ihr Lebensansporn. Mhm. Und darum hat sie auch gesagt, der 8. Mai ist der Tag, der auch jedes Mal wieder diesen Moment der Befreiung für die Opfer und für deren Angehörige signalisieren kann, aber auch der Moment der Befreiung vom Hitler-Regime für den Rest der Bevölkerung. Und so diese in ihrer wunderbar einfachen Sprache hat sie dann gesagt, ja, warum sollten wir diesen Tag nicht feiern? Man sollte sich einfach nur vorstellen, was passieren würde, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Und für sie war das dann ganz einfach. Natürlich müssen wir feiern, dass die Nazis den Krieg nicht gewonnen haben, sondern verloren haben. Und deshalb ihre schlichte, klare Forderung, es war überhaupt ihre Stärke, so klare Ansagen zu machen, völlig fern von jeder Intellektualität. Sie hat, wie gesagt, mit dem Herzen gesprochen und mit ihrer Erfahrung und ihrer Weisheit.
Wie war sie denn so als Mensch? Kann man das vielleicht schildern? Jetzt mal, Sie haben sie ja vor 40 Jahren kennengelernt, mit vielen Begegnungen, Erzählungen.
Wir haben täglich eine Stunde oder anderthalb oder manchmal auch zweimal telefoniert. Es war etwas, ich fühle mich ein bisschen wie ein Memorial für sie. Mhm. Ich bin sicherlich nicht die Einzige, mit der sie auch so viel gesprochen hat, weil sie hat die Gabe, ein wunderbares Netzwerk aufzubauen von Menschen. Facebook und andere Medien waren noch ganz fern, aber es war so, sie hatte es geschafft mit ihrer hinreißenden Art und mit ihrem Lachen. Ah, es war überhaupt das Schönste, mit Esther zu lachen. Wir haben
und die wachen Augen auch dazu bis
ja, zuletzt. Ja, ja, und sie hat auch intuitiv sofort verstanden, wenn sie Leuten begegnete, wie sie mit ihnen, wie sie mit ihnen umgehen musste. Und sie war so eine kleine, große Frau, eine Starkmacherin, würde ich mal so sagen. Diese Kraft, die sie hatte, bei allem, was dann natürlich auch manchmal sie abhielt, sie hatte auch Schmerzen. Sie hatte gerade in den letzten Jahren, hatte sie zunehmend gesundheitliche Einschränkungen. Und immer wieder stand sie auf und war da, weil sie sagte, ich muss das tun, was ich als Auftrag bekommen hatte. Und man muss dann wissen, genau in Auschwitz hat man ihr von Seiten ihrer Freundin damals gesagt, du musst gehen, du kannst jetzt gehen, du bist eine der wenigen von uns, die hier vielleicht rauskommen kann. Und du musst berichten, was geschehen ist. Das ist etwas, was ich aus vielen anderen Biografien auch immer wieder gehört habe. Bei diesen wunderbaren Leuten, die Frauen, Männern, die überlebt haben. Wir haben ja zum Glück leben noch einige von ihnen. Mhm. Aber diese Stärke, dass man das auch machen kann bis ins hohe Alter. Es gibt einige Ausnahmen, Menschen oder Überlebende, die das einfach nicht können.
Viele haben sich auch schuldig gefühlt, zu Unrecht schuldig
gefühlt. Das ist die Überlebensschuld, die Überlebensschuld, natürlich.
Ich möchte nochmal auf die Zeit zurückkommen. Nach dem Krieg ist sie ja erst einmal nach Israel gegangen und ist dann aber nach Deutschland gekommen, 1960 und konkret nach Hamburg. Mhm. Was waren zunächst die Beweggründe, Israel wieder zu verlassen? Und warum ist die Wahl auf Hamburg gefallen?
Esther hatte ja geheiratet, ihren wunderbaren Mann Nissim, neben dem sie jetzt auf dem jüdischen Friedhof hier in Hamburg liegt. Man muss dazu sagen, Esther konnte das Klima einfach nicht vertragen. das war zu warm, das, bis heute ist das kein Klima für sie. Aber ihr Mann Nissim war geboren, war in Sabra, war in Palästina geboren, aus der jüdischen Familie, die aus Bulgarien nach Palästina gekommen war. Und er hatte den Krieg, also den Befreiungskrieg sozusagen mitgemacht. Übrigens Esther auch. Esther ist Soldatin geworden, wie viele Überlebende damals. Und viele von den Auschwitz- und KZ-Überlebenden sind übrigens umgekommen. Also das ist ein großer Anteil gewesen. Ich mag das auch gar nicht zu Ende denken. Aber Nissim war Soldat und wollte dann aber nicht noch einmal wieder in den Krieg ziehen bei den nächsten Feldzügen. Und hat gesagt, ich möchte das nicht. Er wollte nicht gegen seine arabischen Nachbarn kämpfen. Das war einer der Dinge. Er hätte aber ins Gefängnis gemusst, wenn er Wehrdienst verweigert hätte. Und so hat die Familie dann überlegt, was sie geht. Und Esther hat damals so eine Art Wiedergutmachung, so eine kleine Summe bekommen. Sie sind dann erst nach über Italien nach Hamburg, nach Deutschland gezogen. Ganz klar war, sie wollte in keine Stadt, die sie kannte, die irgendeinen Zusammenhang herstellte zwischen Eltern, Elternhaus und ihre eigene Geschichte. Und man hatte ihr seitens anderer Überlebender, hatte man gesagt, Hamburg ist gut. In Hamburg sind Leute ganz prima und überhaupt, da siehst du keine Nazis mehr. Naja, das erfüllte sich ja leider dann nicht. Aber es war so, dass sie sagt, hier ist alles viel besser. Und ja, und dann hat sie erst einmal ja, sich hier reingekämpft mit den beiden Kindern und so weiter. Ja, also
man hat den Eindruck auf der Beerdigung doch gefunden, dass auch die Familie sozusagen ihren Geist weiterträgt, dass sie auch weiter kämpfen will. Auch die Kinder machen sie stark. Sie hat viele antifaschistische Gruppen und Freunde um sich gesammelt bis heute. Eine Genossin ist gegangen, hieß es in der Trauerfeier. Wie ist das denn so entstanden, ihr politisches Engagement? Das kam ja nicht gleich 1960, sondern muss man ja auch Kraft haben und Abstand und neue Energie, wenn dann die Kinder auf die Welt kamen. Sie hat eine Boutique dann auch teilweise doch gehabt, war als Musikerin tätig, auf vielfältige Weise. Aber wann war so sozusagen der Impuls, jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit und mache meine Geschichte öffentlich und will mich dafür einsetzen, dass so etwas nie wieder passiert?
Nachdem die Familie hier in Hamburg angekommen war 1960, hat es einige Zeit gedauert, bis sie sich hier wieder zurechtgefunden hat. Die Kinder konnten kein Wort Deutsch. Esthers Mann auch nicht. Sie war die Einzige, die Dinge regeln konnte. Und es ging ihnen nicht gerade besonders gut in der Zeit. Dann hat aber Esther, die immer schon sehr kreativ war, erst einen Waschsalon. Ihr Mann hat eine Diskothek in Uetersen geleitet.
Von Uetersen auch noch.
Ja. Und lauter so Sachen. Sie haben alles Mögliche versucht. Und sie hatten nur Kontakt mit jüdischen Menschen oder mit Leuten aus dem deutschen Widerstand. Das waren ihre Kontakte. Dann war 1978 vor ihrer Boutique in Eimsbüttel ein NPD-Infostand. Und sie sah, was da los war. Es gab eine Gegendemonstration oder auch Kundgebung gegen diesen Informationsstand der NPD. Und sie war völlig irritiert, weil es sah so aus, Farben, Slogans, Worte, wie sie es kannte aus der NS-Zeit. Und sie hatte wirklich richtig Angst, ist dann rausgegangen und hat sich beschwert bei den Polizisten, die, wie sie bemerkte, dann plötzlich die NPD-Leute beschützte und nicht etwa die demonstrierenden Antifas, wie sie dann später ja mitkriegte. Sie war also bis zu dem Zeitpunkt, lebte sie hier, aber sie hat nicht am politischen Leben teilgenommen. Sie war nicht so involviert, sie kannte eben nur ihre Kreise, ihre jüdischen Kreise und andere Überlebende. Und das war, dann ist sie tatsächlich, hat sie sich sofort entschlossen, nun was tun zu müssen. Und von dem Moment an hat sie dann auch erst zum ersten Mal ihre Geschichte erzählt. Sie hat vorher nicht erzählt. Sie hat nur ein einziges Mal, als sie in Palästina damals noch ihre Schwester und ihren Schwager wieder getroffen hatte. In der ersten Nacht, als sie überhaupt wieder zu Hause irgendwo war, hat sie erzählt, was ihr passiert war. Und sie hat dann nie wieder gesprochen. bis Ende der 70er Jahre.
Aber in der Familie hat sie es erzählt oder ist das dann?
Kaum. Also sie hat ihren Kindern es nicht berichtet, sie wollte die Kinder nicht belasten. Ja. Ihr Mann wusste natürlich, was ihr geschehen war, aber auch da hat man nicht drüber gesprochen, aus Angst vor Flashbacks und aber auch so, dass in Israel war es ja so, dass es auch nicht, also man wollte nicht die schwachen Seiten zeigen. Man hatte ja zu kämpfen in einem neuen Land. Mhm. Ne, das war ein großes, sagen wir mal, es war so Opfer wollte man ja auch nicht sehen. Das war damals sicherlich sehr, sehr schwer für viele Überlebende. Ja, und dann hat sie angefangen, also den Kontakt bekommen mit anderen Antifaschisten, ist dann in die VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, eingetreten und hat öffentlich zum ersten Mal ihre Geschichte erzählt. Und ich weiß von einer inzwischen verstorbenen Freundin, der Steffi Wittenberg, sie konnte beim ersten Mal nicht ihre Geschichte weitererzählen. Sie war total zusammengebrochen, sie weinte. Und ich weiß von Steffi, die auch Überlebende war, dass sie ihre Geschichte weitergelesen hat, damit sie durchkommt. Aber im Laufe der Zeit hat sie gelernt, damit umzugehen und weiß auch, wie wichtig das ist. Sie hat eine Sprache gefunden, auch für das Nichtsagbare.
Auch eine musikalische Sprache dann.
Das war natürlich nachher die große Entdeckung, die ersten Male aufzutreten als Sängerin. Später wurde ihre Tochter Edna ja auch, die mit einer wunderbaren Stimme ausgezeichnet, die wurde Sängerin, hat dann mit den Rattles gesungen und ein großes Talent, eine große Stimme. Ja, und Esther hat dann die beiden Kinder, leben ja in Hamburg. Der Joram ist der jüngere Bruder, ist verheiratet, hat ein Kind und zwei Enkelkinder. Also Esther hat vier Urenkelkinder und zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Also eine Familie, im heutigen Maßstab eine große Familie. Und ihre Tochter hat einen Sohn, der auch zwei Kinder hat. Eins davon ist ganz neu geboren. Und Esther konnte es gar nicht mehr sehen.
Nochmal zu ihrem beruflichen Wirken, wenn man das nochmal fokussieren kann. Sie hat ja das Auschwitz-Komitee ins Leben gerufen. Wann war das gewesen und wie hat sich das Auschwitz-Komitee dann entwickelt?
Es war 1986. Auch eine politisch ja auch eine komplizierte Zeit für viele. So immer noch irgendwie diese Sache mit kalten Kriegen und diesem, das, was Esther so tief abgelehnt hat, weil sie immer sagte, es geht nur zusammen. Das hat sie bis zum Schluss gesagt. Sie hat gesagt, es geht nur zusammen, mit den Problemen hier fertig zu werden. Und dann war sie als Überlebende von Auschwitz mit verschiedenen anderen aus verschiedenen KZ zusammengekommen. Esa Werner, Hans Frankenthal. Die Geschichte von diesen Menschen, die da dieses Komitee gegründet haben, sie würde ganz, ja, die Geschichten zu kennen ist wichtig, aber das könnte man jetzt gar nicht erzählen. Ich schaffe es auch nicht. Esther hat von 86 an bis Sonntag von der Woche oder bis zu ihrem Tode das Auschwitz-Komitee geführt. Und wir können uns noch nicht dran gewöhnen, glauben Sie mir, wir können uns noch nicht dran gewöhnen, dass da jetzt dann irgendwann stehen muss, früher. Das Wort früher für Esther ist irgendwie bei ihrer Lebendigkeit oder verstorben am, das haben wir noch nicht, das können wir noch nicht sagen.
Das heißt, also, Sie müssen sich jetzt erst neu finden als Komitee, Sie sind die stellvertretende Vorsitzende, das heißt, Sie haben jetzt auch eine besondere Rolle und vielleicht auch eine besondere Verantwortung, das Vermächtnis weiterzutragen.
Wir haben Esther versprochen, wir machen weiter. Und zwar nicht nur wir, sondern auch die vielen, die auf ihrer Trauerfeier waren. Und wer da hingesehen hat und zugehört hat, auch außerhalb dieser wirklich sehr feierlichen Trauerfeier in der Kapelle und dem Kaddisch, was der Sohn Joram am Grab von Esther gesprochen hat. Wenn man sich vorstellt, dass draußen auf dem Friedhof und auf dem Spalier, was dann an dieser großen Allee war, zwischen 1500 und einige schätzen sogar, also 1500 gezählte Menschen waren und einige sagen sogar 2500 und mehr. Sie haben da gestanden, sind gekommen und wollten, ja, so eine Art, ja, die, ich würde sagen, Ehre und Liebe, das Wort Ehre ist immer so besetzt, aber ich wollte Esther zeigen, wir lieben dich und wir machen weiter. Das haben viele auf irgendwelchen Pappschildern auch gezeigt, mit Blumen, wie sie ja auf dem jüdischen Friedhof sonst überhaupt nicht üblich sind. Und sie haben draußen auch ein bisschen Musik gemacht, Esthers Lieder gespielt, also außerhalb des Friedhofs. Und die Familie hat dafür gesorgt, dass in dieser musikfreien Zeremonie, die in der Gemeinde darf keine Musik dann gespielt werden, doch noch eine chilenische Musikgruppe spielte, die heißen Resistencia. Denn auch solche internationalen Begegnungen mit anderen Vertriebenen und anderen Verfolgten, wie zum Beispiel den Chilenen, die damals 73 nach Hamburg gekommen sind und der gemeinsamen Unterstützung, das war ein sehr festes Band. Und überall, wo dann Not war, wie jetzt bei den Geflüchteten, Lampedusa-Flüchtlinge. Esther hat sich immer wieder versucht, stark zu machen, wenn sie irgendwas sah, was sie nicht richtig, was Unrecht war in ihren Augen, und hat dann ja auch diese Ermutigungen gesprochen und auch ihre Forderungen und ihre Wünsche, ihren Auftrag an uns alle verteilt, sozusagen. Ja, nie mehr schweigen, wenn Unrecht geschieht. Seid solidarisch, helft einander, das war ihr wichtig. Achtet auf die Schwächsten und bleibt mutig. Ich vertraue auf die Jugend, ich vertraue auf euch. Und dann eben nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
Bürgermeister Tschentscher war ja auch auf der Trauerfeier gewesen, hat sie als großes Geschenk für die Stadt bezeichnet, aber Ehrenbürgerin ist sie leider nicht geworden. Welche Gründe hat das gehabt, Ihrer Meinung nach?
Ja, wir haben versucht, mit anderen zweimal den Anlauf zu machen. Beim ersten Mal der Möglichkeit war Herr Otto es geworden. Esther Bejarano ist dann auch zu der Feier gegangen oder hat mindestens Herrn Otto kennengelernt. Beim zweiten Mal wurde es dann ja ein Hamburger Musiker. Es war so, dass Esther Bejarano war die Ehrenbürgerin, würde gar nicht so wichtig, denn sie war bereits Ehrenbürgerin ihrer Geburtsstadt Saar Louis. Mhm. Und Saar Louis muss eine wunderbare Zeremonie damals für sie gemacht haben. Und da wird sie auch immer also willkommen geheißen. Sie wäre jetzt in Saarland gewesen in den nächsten Wochen. Ich habe ihren Tourenplan und sie hat ja in der Woche jetzt, so wo Corona doch ein bisschen zurückgegangen ist und wieder manches möglich ist, manchmal 2 oder 3 Auftritte in den Städten gehabt, weil sie wurde gebraucht und sie wird gebraucht. Ja, also das heißt, wir hoffen, dass Hamburg eine würdevolle Ehrung für sie sieht. Und wir haben vom Auschwitz-Komitee schon eine Idee, was man wirklich machen könnte, wenn man Esther eine Freude macht, nämlich an ihrem allerletzten Projekt, dieser Gestaltung bzw. diesen Gedenkort Hannoverscher Bahnhof. Dort einen Esther Bejarano Park und eine Esther Bejarano Gedenkstätte zu machen, indem man diese jetzt doch recht unsägliche Lösung, dass man sich mit einem Konzern, der beteiligt war an Zwangsarbeit, der Zyklon B gehandelt und produziert hat, dass nun ausgerechnet solch ein Konzern mit einzieht in eine Gedenkstätte. Das Schlimme ist, dass das auch nicht mit den Opferverbänden abgesprochen wurde. Und es hat Esther zutiefst empört, dass sowas möglich ist. Wir hatten gedacht, man wäre weiter schon. Und diese Gedankenlosigkeit ist eigentlich für sie immer das Schlimmste gewesen. Wie kann man so bei allem, was man ihr an Wohlwollen, an Verehrung zukommen lässt, sie wurde ja wirklich war von ihr angetan, hat sie bewundert und hat vieles von dem doch möglich gemacht, was sie gefordert hat. Aber in diesen Fragen so unsensibel zu sein, das hat sie nicht verstanden. Also
das betrifft auch jetzt die Berliner Politik insbesondere.
Ja, die Berliner Politik ist etwas eines. Sie hat es ja durch verschiedene Briefe, die aus Auschwitz-Komitee mit Esther zusammengeschrieben haben, zum Beispiel diese Gemeinnützigkeit da aufzuheben für das, also die war für die VVN. Mhm. Und andere Vereine hatten dann ja auch Sorgen, dass sie Ähnliches hatten. Das heißt, dieses Regime, was man dann über die Überlebendenverbände androhte, also das hat sie ja durch beherzte Worte und beherzte Auftritte nun auch geschafft, dass diese Gemeinnützigkeit für die Verbände wiederhergestellt ist.
Liebe Frau Ohms, wann war Ihre letzte Begegnung mit ihr gewesen?
Esther Bejarano hatte unglaublich viele Freundinnen und ich bin froh, eine ihrer ganz nahen gewesen zu sein. Am Vorabend ihres Todes war ich noch 5 Stunden bei ihr. Und es war so, sie hat gespürt, dass wir da waren und wir haben ich habe ihr Worte ins Ohr geflüstert von allen denen, die jetzt da ihr die besten Wünsche übermitteln. Sie hat ja nicht lange gelitten. Es waren nur einige Tage und mir war klar, dass sie dieses Mal es nicht schaffen würde. Sie war eigentlich schon weg, weit weg. Aber ein paar Stunden vorher hatten andere Freunde gesungen, ihre Familie auch. Und sie hat, wie es ihre Art ist, die Hände genommen und dirigiert. Das heißt, so schwach und so fern schon von allem, damals da in diesem israelischen Krankenhaus, hat sie reagieren können. Das heißt, sie hat das gemacht, was sie immer macht, sie hat dirigiert. Und sie war ja ein Mensch, der auch sehr genau wusste, was sie wollte und die Menschen dazu gebracht hat, ja, ihr zuzuhören. Sie war so präsent und so bei allem so fröhlich und so verbindend, dass man sich immer nur wundern könnte, nach diesem Leben eine so starke, großartige Frau gekannt zu haben, ist ein Auftrag für uns alle, die sie kannten, weiterzumachen, auch in Zukunft.
Vielen Dank, Helga Obens. Wir haben an Esther Bejarano erinnert.
Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.